Herzlichen Dank für euren kleinen Beiträge. Das gibt doch noch mal einen Eindruck. Wir haben diese Liebeserklärungen auf solche Blüten geschrieben und haben die dann hier vorne hingelegt. Wer also, wen das interessiert, wie man das macht und was man da beten kann, der kann nachher gern mal nach vorne kommen und mal den ein oder anderen Stern, eine Blüte mal hier lesen und studieren, um zu merken, das ist wirklich schön, wenn man eben nicht nur immer im Bitten ist, sondern auch in der Haltung, unseren Gott zu lieben. Der ist es wert. Und was ist das für ein Geschenk, dass wir beten dürfen? Und ich muss sagen, wer hat denn heute Morgen die Losung gelesen? Gibt es hier jemand? Wisst ihr denn noch, wie der Lehrtext heißt? Schon wieder vergessen. Das ist aber sehr schlecht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Also ich habe gedacht, damit muss ich heute Morgen hier die Gemeinde grüßen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Seht, welch eine Liebe. Die kann man sehen. Diese Liebe Gottes des Vaters, das kann man sehen. Wo sieht man denn das, dass er uns lieb hat? Jawohl, was noch? Ja. Und ich denke vor allem auch, als Jesus am Kreuz gestorben ist, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, voller Gnade, voller Wahrheit. Es ist wunderbar, den Vater zu kennen, der mich lieb hat, und dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Weißt du das, dass du ein Kind Gottes bist? Bist du da sicher? Man nennt das auch Heilsgewissheit. Und hier steht das heute in der Losung, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Du darfst ein Kind Gottes sein, ein Kind von Gott, dem Vater. Und es ist wunderbar, Gottes Herz schlägt für uns. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und ich glaube, das ist manchmal das Problem, warum es auch beim Beten uns manchmal Mühe macht. Wir haben oft ein verzerrtes Gottesbild und sehen das nicht so klar, dass er unser Vater ist. Und wissen Sie, das hat manchmal damit zu tun, wie wir unseren leiblichen Vater erlebt haben. Das hat uns doch ganz stark geprägt. Und wenn wir erlebt haben, dass er uns ungerecht behandelt hat, dass er nicht für uns ansprechbar war, dann überträgt der Mensch das unbewusst auch auf Gott. Und jemand sagte mir mal, wenn Gott so ist wie mein Vater, dann kann ich auf ihn verzichten. Nicht wahr? Gott, unser Vater, das fällt uns manchmal schwer zu glauben. Wir wurden von unserem irdischen Vater enttäuscht, verletzt. Und kann ich nun sicher sein, dass Gott so ganz anders ist? Sicher sein, dass ich bei ihm angenommen bin? Nicht wahr? Wir sind oft misstrauisch, ob Gott es wirklich gut mit uns meint, ob er wirklich der Vater ist. Und haben schnell den strafenden Gott mit dem erhobenen Zeigefinger: Du hast nicht genug gebetet, so geht das nicht weiter. Und dann sind wir verunsichert und hindert das dann auch in Freudigkeit und Freiheit zu beten. Und doch ist das das Geschenk, dass wir einen freien, offenen Zugang zu diesem Gott haben. Und da haben wir gestern auch einfach mal so einige Namen Gottes hier aufgeschrieben, um uns mal klar zu machen, was für einen herrlichen Gott wir haben, der unser Heiland ist, der unser Vater ist, der Gott, der mich sieht, nicht nur mit strafenden Augen, sondern auch mit liebenden Augen. Sein Auge über uns, der Vater des Lichts, der gute Hirte, Abba, lieber Vater, der Barmherzige, Anfänger und Vollender, der Vater der Liebe. Ich glaube, das ist wichtig, dass unser Gottesbild korrigiert wird nach dem, was die Bibel über Gott sagt. Nicht, was ich fühle, nicht, was andere denken und sagen, sondern eben wirklich ihn als meinen Vater erkennen kann. Und da gibt es ein wunderbares Wort, das eben auch für unser Beten so wichtig ist, dass Paulus Römer 8, Vers 15 sagt, übrigens, wenn du die Bibel dabei hast, ist gut, dass du sie aufschlägst, das kannst du da zu Hause noch mal nachlesen, Römer 8, 15, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wir brauchen also den Geist Gottes, sonst können wir nicht richtig beten. Dann können wir auch Gott nicht erkennen, wie er ist, sondern sind auf unsere Gefühle angewiesen. Aber dieser Geist der Furcht lähmt uns, hindert uns. Und doch hat Jesus ja gesagt, wenn ihr betet, betet unser Vater in dem Himmel. Das ist die legitime Anrede, wie wir Gott ansprechen können, lieber Vater. Frei von Angst, von Druck, von Zwängen. Nicht wahr? Manchmal machen Eltern den Fehler, dass aus gutem heraus, dass sie ihre Kinder zum Gottesdienst drängen. Sie sollen mit zur Gebetsstunde gehen und sie sollen in der Gemeinde sein. Und das übt oft dann einen Druck im Lauf der Zeit aus, dass man das, was Gemeinde, das, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, unter einem Druck steht, unter einem Zwang. Ich muss beten. Ich muss zur Kirche gehen. Aber so hat Gott es nicht gemeint, sondern dass wir rufen, Abba, lieber Vater, hinzutreten mit Zuversicht. Gerade mal so ein kleines Beispiel. Ich bin hier und da immer wieder auch unterwegs. Dann sitzt man abends noch einen Augenblick zusammen mit den Ehepaar, den Gastgebern. Und die Kinder haben die strenge Anweisung, geht zu Bett und seid mal still. Die Eltern wollen sich mit dem Gast unterhalten und das geht eine Weile gut. Plötzlich geht die Tür auf und so ein Hemdenmatz läuft rein und direkt auf den Schoß des Vaters. Nicht wahr? Ja, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht im Nachthemd, wenn hier ein fremder Mann sitzt, hierher kommen. Nein, das ist das Recht eines Kindes. Ich will zum Papa. Und zwar jetzt. Das ist dein Vorrecht. Du darfst Kind sein, weil du einen Vater hast, der dich erwartet, der mit offenen Armen dich erwartet. Und mit dem kannst du reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Nicht wahr? Die jungen Leute, die beten natürlich anders als Ältere. Die sagen, hallo Papa, cool, dass du da bist, dass ich zu dir kommen kann, nicht wahr? Oder was mich auch immer wieder beeindruckt, wenn man mal eine Gebetsgemeinschaft hat und plötzlich fangen Einzelne im Dialekt an zu beten, sonst immer vornehm Hochdeutsch. Aber wenn man ins Gebet geht, dann möchte man reden, wie man zu Hause redet. Und dann möchte man das eben auch entsprechend in Schwäbisch, Bayerisch oder wie auch immer ausdrücken. Und das ist in Ordnung. Der Vater versteht dich, versteht deine Sprache. Er spricht deine Sprache und er wartet auf dich. Und so ist das einfach immer wieder ein Staunen über diesen wunderbaren Gott, der unser Vater ist. Und Paulus, sagt an einer Stelle, Epheser 3, Vers 14, derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der richtige Vater ist über alles, was Kinder heißt. Das ist die richtige Haltung vor diesem Gott. Er ist nicht unser Kumpel. Wir können nicht über ihn verfügen, aber wir können die Knie beugen, ihm unsere Ehrerbietung geben und ihn bewundern, ihn lieben, über ihn staunen und eben auch ihn anbeten. Die Knie beugen vor dem Vater. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass man mit in verschiedener Haltung auch beten kann. Man muss nicht unbedingt die Hände falten. Nicht wahr? Manchmal bete ich im Auto. Vorgestern, als ich hierher fuhr, habe ich viel gesungen, aber dann auch gebetet für Ingolsheim, für die Gemeinde, für das Seminar. Und das ist was Wunderbares. Du kannst beim Kochen beten, beim Betten machen, beim Staubsaugen. Das darf eine Verbindung sein, die mein Leben prägt, die zu mir gehört, wie ich zu ihm gehöre. Da muss man immer gleich alles ihm sagen. Herr, du siehst, ich habe Schmerzen oder was auch immer. Ich darf es ihm sagen zu jeder Zeit. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich auch Spaziergänge mache und im Spazierengehen mit Gott rede und ihm mein Herz ausschütte. Die Bibel sagt ja, wir sollen unser Herz ausschütten vor ihm. Und das ist was Wunderbares. Probieren Sie es mal aus, auf einem Spaziergang zu beten, allein oder mit anderen. Und wenn da wirklich eine Beziehung ist, dann ist da ein Bedürfnis, mit ihm zu reden. So wie wenn du verliebt bist, ein Bedürfnis hast, mit deinem Schatz zu reden. Das ist doch ganz normal. Und das ist auch so wichtig, dass das eben immer wieder auch wirklich so geschenkt sein darf. Und wir haben das auch gestern gesagt, dass ein entscheidender Aspekt vom Beten ist, eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und eben nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern zu Hause auch. Zeit mit Gott verbringen. Zeit, ich allein mit meinem Gott. Der gehe in sein Kämmerlein, schließt die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen und er sieht dich, er hört dich und wird dir antworten. Es ist ein Riesenvorrecht, dass wir in dieser Weise eine sehr intime Herzensbeziehung mit Gott haben dürfen. Gebet ist keine Leistung. Ich muss was bringen, damit Gott auch mit mir zufrieden ist. Und ich muss viel beten, damit Gott auch hört. Ganz anders, wenn ich weiß, dass ich sein Kind bin und immer zu ihm kommen kann. Und dass dieses so ganz natürlich mit Gott reden sich auch auswirkt, wenn wir einander begegnen, wenn Sie auf der Straße sich treffen oder miteinander telefonieren. Warum nicht irgendwo an der Straßenecke sich gerade zusammenstellen und zusammen beten? Man muss ja da nicht die Hände falten, dass alle Leute das sehen. Das kann man auch so machen. Das kann man auch mit den Händen in der Tasche beten und das, was wir gerade besprochen haben, gleich zum Gebet machen. Wenn Sie am Telefon jemand Ihnen in Kummer gesagt hat, du lass uns doch noch zusammen beten. Nicht wahr? Das ist eine wunderbare Sache, dass das gleich immer auch zu Gott kommen kann. Und das haben wir eben gestern auch gesagt, dass eine besondere Möglichkeit auch ist, zu zweit zu beten. Das hat Jesus ausdrücklich seinen Jüngern als Möglichkeit genannt. Wer weiß, was ich meine? Ihr Teilnehmer müsst wissen. Zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht wahr? Das ist doch das, was Jesus, ich denke oft, Mensch, Jesus bietet so tolle Sachen an und wir machen es einfach nicht. Such dir als Mann einen
anderen Christen und sagt, du, können wir uns nicht einmal die Woche treffen? Für eine Viertelstunde. Muss keine Sondergebetsstunde sein am Montagabend von 8 bis 9, wo dein einziger freier Abend ist. Sondern das kann irgendwo untertags sein, dass man sich als von Mann zu Mann mal kurz austauscht und miteinander betet. Da wächst Freundschaft, da wächst Verbindlichkeit. Und das kommt hinein in die Gemeinde und dann entstehen Gebetszellen in der Gemeinde. Und ich kann euch sagen, das ist wunderbar. Ich bin jetzt schon viel auch so zu solchen Seminaren unterwegs gewesen, wie dann in manchen Gemeinden solche Gebetszellen entstehen. Und neulich sagte mir eine Frau, unsere Gebetszelle besteht schon 30 Jahre, dass wir uns jede Woche treffen und zusammen beten. Das wirkt sich als Segen aus auf die Gemeinde. Und dies miteinander beten, das betrifft auch die Ehe. Und ich möchte euch sehr die Ehepaare bitten. Gibt es hier welche, die verheiratet sind? Ja, super. Euch möchte ich das sagen. Schaut doch mal, dass ihr zusammen als Ehepaar betet. Sollte eigentlich normal sein. Und ich freue mich, dass auch die Bibel da so konkret ist, dass sie davon spricht, dass man in der Ehe miteinander betet. Das braucht Mut. Mut zum Beten. Mut, vielleicht auch wieder neu anzufangen mit dem Beten. Ja, das wünsche ich euch einfach sehr, dass ihr eine betende Gemeinde seid. Dass ihr hier euch immer wieder auch zum Gebet zusammenfindet, im Kleineren oder im Größeren. Und da haben Sie als Gemeinde einen Auftrag in unsere Zeit hinein. Und wir sind in diese Zeit gestellt, als Gemeinde Jesu, als Christen. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Und da bin ich auf ein Bibelwort gestoßen. Und das wollte ich euch in aller Kürze doch noch so ein bisschen nahe bringen. Aus 2. Chroniker 7. Also das ist so richtig mitten im Alten Testament und da muss man erstmal ein bisschen gucken, wo man den Chroniker findet. Aber da steht ein sehr eindrückliches Wort, das Gott dem König Salomo sagt. 2. Chroniker 7, Vers 12 bis 16. Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört. Und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse. Und nun kommt es. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Also ein erstaunliches Wort, dass es einerseits möglich ist, dass der Himmel verschlossen ist. Und manchmal fühlt man, dass man irgendwo nicht in der Beziehung mit Gott richtig steht. Und da muss man nicht darin verzweifeln. Sondern hier wird die Möglichkeit genannt, wo du innerlich gelähmt, blockiert bist, sagt dieses Wort, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen, will ich hören. Also da ist eine Möglichkeit, dass ich Zugang bekomme und dass ich in diese ganze Freiheit geführt wird, denn das will Gott. Und ich finde das erstaunlich, dass er hier seine Leute, und das ist jetzt auch eure Gemeinde, mein Volk nennt, über dem mein Name genannt ist. Ist das nicht ein schönes Wort für euch als Gemeinde, dass der Name Jesus über euch genannt ist? Und du bist besiegelt mit dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manche haben das auch in der Taufe festgemacht. aber über deinem Leben steht der Name des lebendigen Gottes. Und da finde ich so eindrücklich, wie Petrus das etwa auch im Neuen Testament sagt, wenn er sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem Licht. Ihr wart einst nicht ein Volk und jetzt Gottes Volk, einst nicht in Gnaden, jetzt in Gnaden. Mein Volk, über das mein Name genannt ist. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Würde. Wandelt würdig der Berufung. Und Paulus sagt mal, als die Auserwählten, heiligen Geliebten, mach dich nicht so klein und mickrig. Es gibt Leute, die verkriechen sich immer in die äußerste Ecke. Ach, ich bin gar nichts und ich bin ja eigentlich gar nicht wert. Und ob ich überhaupt in den Himmel komme, und verkriechen sich vor lauter Unsicherheit und Angst. Und dabei ist über deinem Leben der Name Gottes genannt. Und wenn das noch nicht klar ist, dann kann das ja heute passieren, dass du das mal festmachst. Ich will Kind Gottes sein. Ich möchte zu Jesus kommen. Und dann darf ich auch beten und sein Angesicht suchen. Also das finde ich einen wunderbaren Ausdruck, Dora. Ist das nicht schön, dass wir Gottes Angesicht suchen dürfen? Ein anderer Ausdruck für beten, dass es im Grunde darum geht, dass wir neu Gott schauen, dass wir wieder eine Sicht bekommen für den, der unser Gott und Vater ist, dass wir wieder in diese Richtung die Sicht haben, dass er Vater ist, dass er Friede ist, dass er mein Licht ist, dass er mein Freund ist. Und deshalb sagt ja der Hebräerbrief, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Beten heißt, wieder neu die Sicht klar machen, zu wem ich gehöre, wen ich hier rufe und anbete, dass ich wieder den lebendigen Gott als Sicht gewinne. Beten heißt, die Größe Gottes sehen. Wisst ihr, wir sind so fixiert auf unsere Problemchen, und auf unsere Wehwehchens und ach, wie schlecht geht mir's und niemand versteht mich und Gott hört auch nicht. Und dann sind wir immer am Jammern. Wir sind ja wirklich Weltmeister im Jammern, wir Deutschen, nicht wahr? Und da geht es nicht zuerst darum, Herr, mach mich ganz schnell gesund. Herr, gib mir heute Kraft und hilf du mir und gib mir und mich und mein, das sind unsere Gebete. Mach's doch mal umgekehrt. Sag erst mal, du bist da. Du, der lebendige Gott. Ich schaue dein Angesicht. Und dann kriege ich wieder einen klaren Blick. Es gibt so einen kleinen Chorus, den wollte ich euch so mitgeben. Vielleicht kennen ihn auch manche. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau voll in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden seltsam klein im Licht seiner Herrlichkeit klein. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau voll in sein Antlitz hinein und die Dinge der Welt werden seltsam trüb. In dem Licht seiner Gnade sehr klein. Das ist Beten. Das ist unser Vorrecht. Und nun endet dieser Text mit einem sehr eindrücklichen Zusage, dass Gott nämlich sagt, wo du das so kindlich machst und zu Gott kommst, sein Angesicht suchst, ja, auch von bösen Wegen dich bekehrst. Guck mal, was jetzt kommt. So will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott hört Gebet. So will ich vom Himmel her hören. Es ist unser Vorrecht, einen Gott zu haben, der Ohren hat. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. so will ich vom Himmel her hören. Das darfst du glauben. Das darfst du aufgrund der vielen Verheißungen in der Bibel für dich in Anspruch nehmen, dass Gott Gebet hört. Und das Zweite, ich will ihre Sünde vergeben. Also das, was hindert, will er hinwegnehmen. Er spricht mich gerecht. Sein Blut bedeckt meine Schuld, dass ich befreit aufatmen kann, nicht weil ich so ein prima Mensch bin, sondern weil er mir seine Gnade schenkt. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Weißt du das? Nimmst du das in Anspruch für dich, was letzte Woche alles schiefgelaufen ist? Spätestens heute Morgen sagst doch dem Herrn, es tut mir leid, so will ich vergeben. Wir dürfen aus der Vergebung leben, jeden Tag, auch in der Ehe, jeden Tag aus der Vergebung leben. Und das Dritte, und das ist nun der Schlussakkord in diesem Text, und ihr Land heilen. Was für eine Verheißung. Gott will heilen, heil machen. Und das beginnt ja dann immer auch bei uns ganz persönlich. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Nicht wahr? Wir haben ja alle unsere Wunden. Wir haben alle unsere Verletzungen. Und das braucht manchmal Seelsorge, dass man das, was einen tief innen verletzt hat, manchmal ist das ein Satz, den jemand sagt und der ist wie ein Messerstich ins Herz. Und dann darf ich das mal aussprechen und darf das zu Jesus bringen. Er will dich heilen. Dafür heißt er nämlich Heiland, nicht wahr? Dass er heilt. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Eltern verletzen ihre Kinder, Kinder verletzen ihre Eltern. Wohin mit all den Verletzungen? Wenn er es mir nicht abnimmt, wenn er es nicht heilen würde, so will ich ihr Land heilen. Und deshalb, falls jemand da noch was auf dem Herzen hat, dann bin ich gerne auch nach dem Gottesdienst noch für Sie da, um dass wir darüber sprechen können. So will ich das Land heilen. Das betrifft auch die Ehe. Das ist ja auch so ein kleines Fleckchen Erde, wo du wohnst, die 80, 100 Quadratmeter, wo du da lebst. Das will er heil machen, was da an schmerzlichen Konflikten schon war. Und wo man sich in der Ehe, in der Familie verletzt hat, wo die Kommunikation kaputt ist und man sich entweder anschweigt oder anschreit, nicht wahr? Da darf Heilung hineinkommen. Gott will heilen. Und das betrifft natürlich auch die Gemeinde. Das hat Gott zu seinem Volk Israel zuerst gesagt, dass er sein Volk heilen will. Aber das dürfen wir auch als Gemeinde nehmen. Und das finde ich immer wieder so wunderbar. Gott bleibt nicht beim Alten stehen. Und was immer auch in der Gemeinde schiefgegangen ist, er will es heil machen. Es ist so wichtig, dass man in der Gemeinde versöhnt ist. Nicht immer am Alten hängen bleibt, sondern dass man auch gegebenenfalls eben ganz neu sich unter die Vergebung stellt. Deine Gemeinde soll neu von Gott geheilt werden, zu neuem Aufbruch kommen. Traut Gott was zu hier für eure Gemeinde, dass sie, nicht Christian, auch noch wachsen kann und dass ihr noch mehr Power kriegt, auch im Blick auf Gebet. Der Herr will heilen und gibt die Chance zum Neuaufbruch. Und ich denke, das gilt auch für unser Volk und Land. Unser Land ist ja so kaputt, unser Volk. Und jetzt vollends durch die Flüchtlinge. Da ist so viel Potenzial an Notvollem, Leidvollem. Und Gott sagt, ich will das Land heilen. Also das wünsche ich mir auch für unser Land, für unser Volk. Und so endet dieser Text, Vers 15, so sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Geschwister, wenn ihr euch hier zum Gebet versammelt, dann hat Gott offene Augen und Ohren. Er ist ganz Ohr, um zu hören und es aufzunehmen, hineinzusehen. So habe ich nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich. Und meine Augen, und nun kommt das, also Leute, das hat mich doch heute Morgen umgehauen, als ich es nochmal las. Meine Augen und mein Herz soll dort sein. Gottes Herz ist offen. Gottes Herz will hier sein in eurer Gemeinde. Eine herzliche Gemeinde. Eine Gemeinde mit Herz. Ich glaube, eine Gemeinde, wo ich mal war, die haben das in ihr Programm geschrieben. Gemeinde mit Herz. Nicht wahr? Ist doch schön. Gott hat ein Herz und das gibt er rein in unsere Gemeinde, in unsere Gemeinschaft und heilt und hört und segnet uns über die Maßen. Und das wünsche ich euch so von Herzen hier. Möge der Herr euch ermutigen und erquicken. Bin ich denn jetzt zu spät oder geht's noch? Okay, gut, wunderbar, schön. Dann mache ich jetzt ein Amen, bitteschön.